Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Manchmal kommt man ja auch als journalistischer Beobachter nicht so ganz hinterher. Da war morgens noch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bei RTL im Interview und sagt das.
Wir gehen im Geleitzug voran und bisher werden eben keine Panzer westlicher Bauart von irgendeinem unserer internationalen Partner geliefert. Insofern wäre eine Lieferung aus Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt mit den jetzigen Verabredungen ein Alleingang. Darüber hinaus geht es darum, unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhalten, die Zusicherung gegenüber der NATO, 12 Tage im Falle eines Bündnisfalles durchhalten zu können. Und drittens wollen wir nicht zur Kriegspartei werden. Das sind die 3 Sachen, die uns leiten.
Kevin Kühnert, Dienstagmorgen, und dann war es, ich glaube, nicht mal ein paar Stunden später, als wir erfahren haben, es werden Gepard-Panzer geliefert aus Deutschland an die Ukraine, also schwere Waffen. Anna Sauerbrei, außenpolitische Koordinatorin bei der Zeit, da stellen sich ja verschiedene Fragen, die ich mit Ihnen und auch mit unserem Publikum im offenen Studio diskutieren möchte. In der Sache selbst ist das richtig. Aber erstmal die Frage des Wie. Man wird ja den Eindruck nicht los, dass der Kanzler so eine Art 3-Schritt-Methode hat. Erst zögern, dann sich dem Druck beugen und schließlich recht einsam im wahrscheinlich sehr kleinen Kreis den Kurswechsel beschließen.
Ja, also das ist das Gefühl, das uns seit Anfang dieser Krise begleitet. Und es ist, glaube ich, einerseits ein Problem, dass man immer relativ spät entscheidet, also tatsächlich hinter der Kurve ist, auch was die Bemühungen der anderen NATO-Partner angeht, aber eben auch, was die Kommunikation angeht. Und da werden einfach sehr, sehr viele unterschiedliche, auch teilweise widersprüchliche Begründungen für das Vorgehen geliefert. Also da hieß es zuerst, wir können nichts liefern, jetzt tauchen eben doch Panzer auf, die anscheinend abkömmlich sind. Also es ging ja zuerst um die Marder, um die Schützenpanzer, da hat man gesagt, die sind aber schon in NATO-Verbünden im Einsatz, die können und wollen wir da nicht abziehen. Dann kam die Ringtausch-Idee auf, auch das machen ja viele andere NATO-Partner, jetzt eben dann doch die direkte Lieferung von Geparden. Es wird auch immer gesagt, wir wollen nicht als NATO-Land, versuchen wir nicht Kriegspartei zu werden. Gleichzeitig unterstützt man aber andere NATO-Länder bei der Lieferung schwerer Waffen. Das war ja diese Ringtausch-Idee mit Slowenien, dass die Slowenen ihre Panzer aus sowjetischer Herstellung abgeben, dafür deutsche Panzer als Ersatz ins eigene Land bekommen. Auch das ist eine widersprüchliche Begründung. Dann hieß es, für die Geparden gibt es keine Munition. Jetzt hat man doch wieder Munition gefunden im außereuropäischen Ausland, wie es jetzt hieß. Also es ist alles, wirkt sehr chaotisch. Ich glaube, es ist auch einfach teilweise chaotisch, weil das eine Bundesregierung ist, die eben noch nicht so lange im Amt ist, die jetzt mit einer sehr schweren Krise es zu tun hat. Ich glaube, da hat man auch Schwierigkeiten, einfach die Häuser miteinander zu koordinieren, sich mit den Fraktionen zu koordinieren. Aber es ist auch vielleicht auch einfach ein Stück weit nicht die Ersten sein wollen.
Ich schaue gerade mal in den Chat hier. Robert Hösle schreibt uns, wichtig ist, nicht zur Kriegspartei zu werden und sich nicht von irgendwelchen Meinungsmachern in irgendetwas hineindrängen zu lassen. Das ist ja auch ein bisschen die Frage da. Ist das dann eine Entscheidung, die getroffen wurde, weil man sagt, die ist richtig, das ist notwendig, das müssen wir tun, der Sache wegen, um der Ukraine zu helfen? Oder ist es wichtig, um die innenpolitischen Kämpfe abzuwenden?
Also ich glaube, tatsächlich sind mit der Lieferung schwerer Waffen bestimmte Risiken verbunden, die mit der Lieferung zum Beispiel von Panzerabwehrwaffen nicht verbunden sind. Also Panzerabwehrwaffen kann man in einem Container verstecken und in die Ukraine transportieren, ohne dass sie angreifbar sind. Jetzt sagen Militärexperten, das geht natürlich bei so einem Panzer nicht. Das ist viel sichtbarer. Das muss womöglich sogar mit auf der Schiene transportiert werden und wird damit zum Angriffsziel. Andererseits würde ich immer argumentieren, die NATO-Partner sind noch keine Kombattanten. Wir haben keine Soldaten on the ground, also in der Ukraine, an der Front. Aber Partei ergriffen haben wir natürlich schon lange. Und es wird ja ohnehin schon sehr, sehr viel getan. Stimmt auch nicht ganz, was Kevin Kühnert gesagt hat, dass andere keine schweren Waffen bislang geliefert haben. Auch die Amerikaner haben schon zugesagt, Haubitzen zu liefern, also so eine Art Kanone. Auch das sind natürlich sehr schwere Waffentypen, die schon von den anderen geliefert werden. Also ich glaube, der Qualitätsunterschied ist nicht riesig. Aber natürlich gilt es zu berücksichtigen, dass man da nicht weiter hineingezogen wird. Das stimmt schon. Ich glaube, da ist die Bundesregierung aber eigentlich auch umsichtig genug vorgegangen. Muss sagen.
Ich mache eine interessante Beobachtung. Wir sind ja so ungefähr eine Generation Ende der 70er geboren, dass wir auf einmal uns mit Waffengattungen wieder beschäftigen und auskennen, wie das wahrscheinlich die letzte Generation war, die die 80er Jahre noch voll und ganz erlebt hat. Auch eine Beschreibung der Zeitenwende, die wir gerade erleben. Ich habe hier auch eine rege Diskussion bei uns im Publikum, im offenen Studio, wo es einerseits Verständnis gibt, ja, Hendrik Leierer, der das sagt, ja, die Regierung muss sich auch ein Stück weit erstmal selbst sortieren, so eine Situation führt bestimmt zu Chaos, gleichzeitig dann aber auch die Sorge, dass die Kommunikation der Bundesregierung, insbesondere des Kanzlers, eine einzige Katastrophe ist, und zwar national und international zugleich. Wobei das ja auch wiederum eine Frage ist, die immer wieder aufkommt, ist das eigentlich ein Sturm im deutschen Wasserglas? Und vor allem eine innenpolitische Debatte, möglicherweise auch oppositionsbefeuert. Oder ist es wahr, und das haben Sie vielleicht als außenpolitische Koordinatoren bei der Zeit besser im Blick, dass es da wirklich einen großen Unmut gibt über diese zögerlichen Deutschen? Ich habe jetzt gerade Anführungszeichen hier gemalt.
Naja, wenn man sich anschaut, was die Deutschen mittlerweile tun, dann kann man ja tatsächlich sagen, dass sie ungefähr auf dem Niveau sind wie andere NATO-Partner auch. Also schon vorher hat Deutschland im Vergleich zu seiner Wirtschaftsleistung von den Beträgen her, die da in die Aufrüstung der Ukraine geflossen sind, ähnlich viel Geld gegeben in Form von Waffen oder eben direkten Militärhilfen wie andere große europäische Länder wie Frankreich, wie Italien. Die baltischen Länder sind weiter vorne, die USA sind da deutlich weiter vorne, aber das bewegt sich in etwa so auf dem Niveau und jetzt eben auch nicht als Erste, aber doch eben zu einem Zeitpunkt, wo andere Länder das auch entscheiden, die direkte Lieferung von Panzer und die Ermöglichung von weiteren schweren Waffenlieferungen in die Ukraine. Das ist die eine Seite. Andererseits kommen die Deutschen eben immer ein bisschen spät damit. Sie mussten auch geschoben werden durch den enormen öffentlichen Druck, den die Ukraine ja auch über den Botschafter hier in Berlin, Andriy Melnyk, macht, den sie über andere, über ihre eigenen Kanäle macht, durch die direkte Ansprache von Selenskyj, der es hier selber auch im Bundestag gesagt hat. Also der emotionale Druck und auch der öffentliche Druck der Ukraine ist sehr groß und natürlich auch der Druck der anderen Partner. Gleichzeitig stimmt es, dass Deutschland da auch so ein bisschen zwischen die Fronten gerät. Also in Großbritannien haben wir einen schwer angeschlagenen Boris Johnson an der Spitze, der natürlich auch darauf angewiesen ist, immer herauszustellen, wie besonders aktiv er ist, dieser PR-Besuch bei Selenskyj, das Wandeln über den Maidan in Kiew. Das sind Sachen, die mag Scholz nicht, die möchte er nicht machen. Und da hat Boris Johnson jetzt zum Beispiel überhaupt kein Problem damit. Also im Gegenteil, also es hilft ihm, so zu tun, als sei er jetzt derjenige, der wirklich handelt. Wenn man mit deutschen Diplomaten spricht, sagen die immer, ja, hinter den Kulissen ist das Feedback gerade aus Amerika ganz gut. Auch die Amerikaner geben sich große Mühe, die Deutschen immer explizit öffentlich zu loben, vielleicht um auch so ein bisschen die Einheitlichkeit im westlichen Bündnis zu befördern. Aber andere kleinere Partner sind natürlich auf dem Baum, also gerade die baltischen Staaten und Polen, da ist ja auch die öffentliche Kritik relativ deutlich.
Sie haben das Thema Geld angesprochen, die Hilfen für die Ukraine. Heute ist ja auch ein großer Geldtag, die 100 Milliarden Euro Sondervermögen, diese damals ja auch sehr einsame Entscheidung von Olaf Scholz im kleinen Kreis, 100 Milliarden extra bereitzustellen für die Bundeswehr in den nächsten Jahren. Heute wird es zum ersten Mal im Bundestag Thema sein, wobei man sich aber auch schon wieder die Frage stellen kann, ist das denn nötig? Erste Frage, und die stelle ich vor allem vor dem Hintergrund, dass ja die Bundeswehr schon einen relativ hohen Etat hat. Wenn man das mal vergleicht, die Bundeswehr hat mehr Geld als beispielsweise die französische Armee. Die haben Atomwaffen, die haben einen Flugzeugträger und wir haben, glaube ich, 10 Jahre lang ein Segelschiff restauriert.
Also ich bin nicht so tief in den Details der Bundeswehr wieder, kann nur wiedergeben, was dann sagen die Experten und meine Kollegen, die sich auskennen, sagen. Es ist natürlich auch ein Effizienzproblem bei der Bundeswehr, dass das Geld, was vorhanden ist, nicht effizient genug eingesetzt wird. Andererseits ist es natürlich auch eine Art, eine Frage, wie ist diese Bundeswehr strategisch zugeschnitten? Und wir haben jetzt in Deutschland ja auch zu Recht mit dieser langen Friedenszeit nicht auf solche Territorialkonflikte gesetzt, wo zuletzt zuletzt zum Beispiel investiert wurde, war in Cybersicherheit, war in die Koordination mit europäischen Partnern. Und jetzt sehen wir, es sind tatsächlich wieder diese ja regelrecht altmodischen Methoden des 20. Jahrhunderts gefragt. Wir brauchen Panzer, wir brauchen Waffen, die man im Feld in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Davon haben wir nicht genug. Da ist die Zahl der Panzer ja wirklich auf wenige hundert zusammengeschrumpft, von mehreren tausend noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Das war die Friedensdividende, die Deutschland lange Zeit eingestrichen hat. Und jetzt sehen wir brauchen eben auch einen strategischen Wechsel. Deswegen sind die 100 Milliarden sicherlich nötig, um einfach in den Bereichen aufzurüsten, von denen man glaubte, dass man die bisher nicht mehr braucht.